Ja, mit 2 bis 3 Minuten Verspätung, aber trotzdem sind wir wieder da mit einem Schachtalk, mit einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag der Chess Tigers. Herzlich willkommen an alle. Und zunächst begrüße ich traditionell meinen Co-Moderator, den internationalen Meister Jonathan Karlstedt, der grinst wie ein Honigkuchenpferd. Hallo Johnny, grüß dich.
Guten Abend allerseits, ich freue mich schon sehr.
Ja, und dann ein herzliches Hallo auch an unseren Gast. Der war vor 5, 6 Jahren schon mal im Schachgeflüster-Podcast und ist noch genauso schachlich aktiv wie damals, und zwar auf Deutschlands größter Diskussionsplattform zum Thema Schach, dem Schachfeld, ist er einer der Moderatoren und dort unter dem Namen Macmillan bekannt, hat schon 22.000 Beiträge geschrieben und wahrscheinlich noch viel mehr geordnet und moderiert und hin und her verschoben. Herzlich willkommen, Markus, grüße dich.
Hi, guten Abend.
Ja.
Ich hoffe, dass ich dabei bin, ja.
Ja, mich auch. Das war, ich habe heute früh die Folge nochmal angeguckt und
echt? Ja, okay.
Genau, also bin frisch vorbereitet. Du bist ja nach wie vor auf dem Schachfeld aktiv, als damals dieses Supermoderator. Jetzt steht da bei deinem Beitrag nur noch oder bei deinem Profilbild nur noch Moderator. Bist du irgendwie downgegradet worden oder täuscht der Eindruck?
Nee, nicht, dass ich wüsste, aber da gibt es also bei der VB-Software für alle Foren gibt es Moderatoren und Supermoderatoren. Und das bin halt irgendwie die Rechte, was die alles dürfen oder so. Aber im Schachfeld gibt es traditionell nur Supermoderatoren. Ja, also ich glaube, der Unterschied ist irgendwie Moderatoren, die kriegen gewisse Bereiche zugeordnet, die sie moderieren. Also sagen wir nur Schachgeflüster und Neues aus der Schachwelt macht ein anderer oder so. Aber die Supermoderatoren dürfen alles moderieren und beim Schachfeld gibt es nur Supermoderatoren. Also technisch gesehen bin ich, denke ich, immer noch Supermoderator.
Okay, ja, ich wollte dir deine Rolle nicht streitig machen. Nee, und Schachgeflüster, das gefällt mir natürlich, das ist ja nicht nur der Name meines Podcasts, sondern auch eines wichtigen Unterbereichs im Schachfeld. Ja, aber bevor wir zum Schachfeld weiterkommen, haben wir noch ein zweites Thema oder mehrere, aber noch ein zweites, über das wir gerne sprechen wollen. Denn Johnny, du hast ja den Markus neulich auch rundum verwöhnt. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du mit ihm angestellt hast.
Ja, also wir hatten ja so eine Premiere in Bad Staffelstein zusammen mit Vital-Seminare, wurde dort ein anerkannter Bildungsurlaub zum Thema Schach und Bewegung gemacht. Also den Bewegungsteil habe ich natürlich nicht gemacht, aber dafür den Schachteil. Und Markus war Teil der Gruppe, die ich dort betreuen durfte, mit der ich diskutieren durfte, mit der ich mein Programm durchziehen konnte. Und war ein großer Spaß, sehr, sehr intensive 5 Tage. Und das ist so, hat so gut funktioniert, dass wir das auch gerne in Zukunft weiterführen wollen, weil das ein ganz interessanter Bereich ist, dieses Thema Bildungsurlaub und das auch mal mit Schach zu verbinden.
Und Markus, wie hat es dir gefallen? Hast du warst als Titelträger wahrscheinlich einer der stärksten Spieler. Ich weiß nicht, ob es hat es dir auch schachlich weitergeholfen oder bist du jetzt einfach nur so frischer und erholter als
vorher? Naja, sagen wir mal, seit 25 Jahren die gleiche Spielstärke. Da muss schon viel passieren, dass sich da mal was ändert. Also das muss schon ein ziemlich gutes Seminar sein, dass sich da was tut. Aber nee, das war auch nicht zu erwarten, denke ich irgendwie. Das war irgendwie, ich habe es so beschrieben, also mir hat es gut gefallen erstmal, ja, auch mit der Bewegung alles. Aber ich denke, für so landläufig, für die Leute, die im Schach besser werden wollen, war, muss ich ganz ehrlich sagen, war das wohl eher nichts. Also war jetzt kein Schachseminar. Allerdings, Disclaimer oder beziehungsweise als Vorwarnung, so wie das stattfindet, wird es, glaube ich, auch nie wieder stattfinden. Es wird auch was, also für die ambitionierten Schachspieler wird was dabei sein. Ja, also ich rede jetzt für das Turnier, über das Seminar, wo ich war, und es war, also ich fand es gut. Der Bewegungshalt mir auch gut gefallen, auch die Lokalität fand ich super. Ich war da morgens schon als eine Stunde im Schwimmbad vom Frühstück und vom Seminar und abends wandern. Also es war echt toll. Schachlich, ja, interessante Übungen, und wir haben auch, der Fokus war halt eher Richtung Bildung. Ja, also so wie der Name das auch schon sagt, die meisten, also so wie ich die meisten Schachspieler kenne, wäre das, glaube ich, nichts eher für die, weil bei Bewegung, täglich ist schon mal die Hälfte weg. Und bringt es was für die DWZ? Nee, dann ist die andere Hälfte weg. Also das, also beziehungsweise nochmal die Hälfte weg, bleibt nur ein Viertel. Also, aber für mich war das auch so ein bisschen, da ich ja schon alles kenne, alles gelesen habe und überall schon war, war das so. Es gibt ja so Bücher für Leute, die schon alle Bücher haben, und so war das das Seminar für Leute, die auch schon alles kennen. So habe ich das gesehen und nette Leute kennengelernt. Ich persönlich fand noch cool, dass ich Johnny kennengelernt habe. Wir haben erstaunlich viele Connections, also auch, er hat auch falsche Wurzeln und so, und in Oggersheim haben wir erzählt und hat im Rennebohnhaus gewohnt, und der Dreier ist ja praktisch von dort auch nur ein Katzensprung, weil ich war immer beim Dreier einkaufen, 30 Jahre lang, und ja, und wir kennen auch, er kennt auch zwei Teamkollegen von mir, also wir sind erstaunlich gut vernetzt, obwohl wir uns vorher noch nicht über den Weg gelaufen sind. Und just im September habe ich auch angefangen, bin ich von Redi, habe ich ein bisschen justiert Richtung Englisch, also englische Eröffnung, und da ist ja der Johnny der Experte, und da habe ich das Buch und dann auch den Kurs, und da habe ich ab und zu mal so unter der Hand die eine oder andere Frage adressieren können, und das hat, ich denke, ja, wir haben ohne Brett haben wir das geregelt und so, das war eigentlich schon, mir das eigentlich, die paar Sachen, wo ich gefragt habe, die haben mir schon weitergeholfen und so, und einmal habe ich auch irgendwie eine problematische Variante geschildert, und der Johnny gesagt, ja, das ist ein Problem, ja, und da habe ich mir, zwischenzeitlich hatte ich mir, weil Johnny seinen Kurs dazu nichts hergibt, einen Plan B zurechtgelegt. Und das habe ich mal Johnny gesagt, was ich vielleicht machen würde. Und das hat Johnny ganz gut gefallen. Ja, also das hat mich gefreut. Ja, also dass ich praktisch auch mal den Coach gecoacht habe. Ja.
Ja, ich habe die Variante auch gemerkt, aber das verraten wir hier natürlich nicht, welche.
Ach so, okay, ja, Berufsgeheimnis oder so, ja.
Ja, aber das war in der Tat interessant. Also das Thema bei dem Bildungsurlaub ist natürlich auch immer, dass man so einen gesellschaftlichen und Berufs- oder einen Bogen zum Berufsalltag spannen muss. Und das bedeutet, es ging natürlich in dem Fall mehr darum, sozusagen, was man durch Schach für verschiedene Dinge lernen kann. Aber wie Marco schon gesagt hat, hat man natürlich anhand der Rückfragen gemerkt, vor dem Seminar, dass vielleicht also wirklich mal so ein Bildungsurlaub für starke Vereinsspieler oder für Vereinsspieler auch mal sehr, sehr interessant ist, weil jetzt hatten wir auch dann Leute dabei, die eben noch nicht mal die Regeln kannten, und da muss man dann natürlich so ein bisschen den Bogen spannen. Deswegen war das jetzt nicht das klassische Schachseminar, wie wir es früher in der B9 in Bad Soden gemacht haben oder so, sondern es war mehr Schach als Tool für gesellschaftliche Themen und den beruflichen Alltag.
Ja, es wurde erstaunlich viel politisch diskutiert, ganz gepflegt. Ja, und also das Bildungsurlaub, also jeder, der das genehmigt, wäre stolz darauf gewesen, also wie das gelaufen ist. Und auch Planspiele, also wir waren sicherlich mehr Bildungsurlaub als manch anderer, denke ich, ja.
Ja, ja, prima. Und das kann ja noch weiter ausgestaltet werden. Also ich vielleicht war es ja auch nicht der letzte schachliche Bildungsurlaub. Aber Markus, du hast das Thema Eröffnungen angesprochen. Johnny ist Experte für Englisch, du bist aber auch Experte. Und zwar in der tschechischen Verteidigung. Und da habe ich hier auch mal ein Bild eingeblendet von einem Chessable-Kurs von dir. Das heißt, du bist tatsächlich auch unter die Chessable-Autoren gegangen in letzter Zeit, richtig?
Ja, Da kann ich natürlich ein bisschen was dazu erzählen. Also die Leute denken wahrscheinlich, die mich die letzten paar Jahre verfolgt haben, ich spiele ein Leben lang Tschechisch oder so. Ja, das ist der mit Tschech auf die Welt kam oder so, weil ich das auch so enthusiastisch irgendwie immer da meine Partien zeige und ganz toll und spiele Tschechisch und so. Und es war, eigentlich spiele ich Tschechisch seit 3 Jahren. Also das hat Anfang 2023 angefangen. Gut, ich habe also früher, als ich angefangen habe, Ende der 80er, Anfang der 90er, war Tschechisch trendy. Ich habe da damals Pirz gespielt und Modern Defense, also so G6, Läufer G7 Systeme. Und da habe ich ab und zu mal Tschechisch gespielt, weil das ganz interessant war, aber mehr so dilettantisch. Und ich fand das ganz interessant, schwarze Felder, aber nie so richtig ernst genommen. Und dann kam 10 Jahre lang Sizilianisch, 10 Jahre lang Caro Kann, und ich habe alles Mögliche gemacht, war ich auch ganz zufrieden. Also ich war in den letzten Jahren eigentlich ganz zufrieden mit EF6 Caro Kann, hat mal ganz gut in den Kram gepasst. Und irgendwie habe ich vor 3 Jahren, da habe ich ja was gesucht gegen Damenbauernspiele, so Jobava, Springer C3, Läufer F4, D4 oder so. Und da wollte ich irgendwie mit C6 und Dame rausspielen oder so. Dame B6 oder Dame A5, so Art Tschechisch oder so. Dann hat natürlich kein Mensch gegen mich gespielt, weil wer spielt schon jetzt auf Zuruf Jobava? Dann habe ich gedacht, da spielst du mal auf E4 so ein bisschen üben. Dann habe ich gemerkt, das kennt ja kein Mensch. Das ist ja irgendwie der, ich ist ja jeder Partie mit Schwarz auf Gewinn. Und dann habe ich das ein bisschen ausgearbeitet und habe da immer meine Partien im Schachfeld gepostet. Also das ist übrigens meine Art von bisschen von Training oder mich weiterzubilden. Also ich beschäftige mich und poste damit. Also ich zeige den Leuten was, habe ich da damit in der Sache beschäftigt vorher, damit ich weiß, um das was geht, und das, dann poste ich das. Und das ist irgendwie meine Art, mich mit den Partien zu beschäftigen. Also sicherlich auch ein gewisses Maß an Bragging, ist klar, ja, wie das halt so ist, ja. Ja, und dann bin ich angesprochen worden. Also was mir aufgefallen ist, also ich war bei Chessbuild, war ich Member, oder ich habe ein paar Kurse gehabt, Königsindisch und Karo Kann, habe da ein bisschen was gemacht. Jetzt war mir gleich aufgefallen, da gibt es keinen Tschechisch-Kurs, weil den hätte ich mal gekauft, ja, gab es keinen. Und kurz danach kam dann irgendwie auch schon die Anfrage, hättest du da nicht mal Lust, einen Kurs zu machen? Und das ist natürlich ein Angebot irgendwie, das man nicht ablehnen kann, weil, ich meine, viele Leute würden ja gerne was schreiben oder irgendwas veröffentlichen oder sich sonst irgendwie publik machen und müssen da Klinke putzen und so und machen den 100. Königsindisch-Kurs oder so, aber naja, die müssen halt schon Glück haben, dass jemand findet, der das verlegt und alles, ja, und ich wurde schon mal gefragt, also ich hatte von Anfang an volle Unterstützung und bis heute auch nicht wirklich Konkurrenz, weil da traut sich keiner dran, weil die Engine, die zeigt an, +1 und die ganzen Youngster +1 schalten die Klotze aus. Ist widerlegt, ja. Also +1 spiele ich nicht, ja. Also das ist so ist es auch gelaufen. Deshalb traut sich auch keiner dran. Aber irgendwie habe ich mir da ganz gut gefallen in der Rolle der Theo gegen den Rest der Welt und so. Ich merke auch, dass Titelträger keine Ahnung davon haben oder so, ja. Und heute sehe ich der Fokus auf kurzen Bedenkzeiten und Schnelljahr und Blitz und Internet. Man läuft da nie in irgendwelche Vorbereitungen. Das müsste ja einer dann genau gegen mich vorbereiten. Der sieht mich vielleicht in 3 Jahren wieder oder so. Ja. Also ich fand, das hat mich so ein bisschen, das könnt ihr vielleicht nicht ganz nachvollziehen, so wie ich angefangen habe vor 30, 40 Jahren, da war das so, wenn man da eine Eröffnung gut kannte, da hast du alle Partien mitgewonnen. Ja. Da gab es kein Bücher, kein Großmeister, die man fragen konnte. Da konntest du auch ein Jahr später gegen den gleichen nochmal spielen, hast wieder gewonnen, obwohl der ein Jahr Zeit hat, sich irgendwie vorzubereiten, aber der hat nichts dagegen gefunden, weil heute schaltest du die Engine ein, fragst einen Großmeister, heute ist ja der Teaching-Business auch ganz ausgeprägt, da kannst du auch mal nächstes Mal 30 € eine Stunde hin und dann weißt du, was dagegen spielen musst, es geht halt. Aber früher war das tatsächlich so und so ein bisschen fühle ich mich mit dem Tschechisch auch wieder, das ist irgendwie ein bisschen abstrakt, das Brett ist voll. Die Engine zeigt ein hohes Plus an, aber es tut sich aber auch nichts. Also man hat da, sagen wir mal, 3 Bauern im Zentrum von Weiß, Schwarz hat einen. Mhm. Und sobald wie Weiß einmal zuckt, ja?
Ja, ich habe hier gerade so eine Musterparty, die du auf Schachfeld gepostet hast gestern. Also du kennst die Partie. Überlege gerade, ob ich die hier irgendwie drehen kann noch, genau, weil wir es hier aus schwarzer Sicht spielen. Also Tschechisch ist dann quasi ab Springer F6 nennt man schon Tschechisch oder
nee, das ist noch normal wie Pierz, also wie Pierz, und das kann auch Philidor werden. Ab C6 wird es meistens dann, wenn die Leute F4 spielen, wird es dann Tschechisch.
Okay.
F4, Dame A5, das ist auch so, deshalb ist das auch so unbedingt, weil Anfänger kriegen gesagt, ja, bring die Damen nicht so früh raus. Also es ist alles genau gegen das, was wir als Anfänger gelernt haben, ja.
Johnny, würdest du sowas spielen oder ist das aus deiner Sicht auch dubios?
Ja, das hat ja das eine nichts mit dem anderen zu tun. Also das kann ja einerseits dubios sein, aber das schreckt mich nicht ab. Ja klar, sowas würde ich auch mal spielen, sicher.
Also mit Dame A5 durch den indirekten Angriff auf E4 kriegt man halt Zeit für E5. Läufer G4 an dieser Stelle, wenn man jetzt also weiß, dass der Gegner sich vorbereitet, also hier lässt sich auch an dieser Stelle statt Läufer G4 auch ED4 und... Also E schlägt D4 und Springer BD7 ohne Läufer G4, genau, ganz gut spielen, ja. Und sogar Springer BD7, da zeigt die Schachklotze noch ein höheres Plus an für Weiß. Allerdings spielen das auch Großmeister und das, ich habe sogar gehört, das könnte man im Endspiel sogar vielleicht halten. Und das ist zum Beispiel, das kann schon schief gehen für Weiß. Also wenn der Weiße einmal im Zentrum zuckt, dann wird schon möglicherweise im höheren Sinn kritisch für ihn, weil der nächste Tausch, also ob er auf E5 nimmt oder ob ich selber auf F4 nehme, weil wir haben ja alle die ganzen 5 Euro ins Phrasenschwein alles schon gehört, dass das Feld vor dem isolierten Bauer ist schwach. Das ist also hier, ist nicht der D-Bauer, wie in den Damenbauern spielt, der mit dem Isolani, sondern der E-Bauer, der Isolani ist, also ist E5 schwach. Also hier gab es ja bessere statt Rochades Läufer F4, bessere Möglichkeit. Noch eine interessante Regel fürs Phrasenschwein, falls der Weiße auf die Idee kommt, den Bauer E5, E6, den Bauer E5 mit E5, E6 über Bord zu werfen, dann ist der Bauer zwar zurückgegeben, aber das Feld E5 bleibt trotzdem schwach. Das ist so eine Regel, gell, Johnny, das haben wir alle schon tausendmal gehört, das Feld bleibt trotzdem schwach, ja, und ja, kann man trotzdem nutzen, auch wenn der Bauer weg ist, ja. Und hier, das geht jetzt schon so in Richtung tschechischer Traum, also der Weiße kriegt das Feld E5 praktisch nie wieder unter Kontrolle. Und
wieso jetzt hier Dame E1, um aus der Fesselung rauszugehen?
Ja, oder was? Also wenn er zum Beispiel normal weiterspielt, also ich halte den starken Punkt E5, also der Bauer E4 wird nie verloren gehen, aber das Feld E5 ist halt, wie gesagt, für immer unsere Hand und wir können drum spielen. Und die schwarzen Felder gehören schwarz, schwarze Seele von Tschechisch, und der Springer bestreicht halt von E5 viele weiße Felder. Gut, das ist halt sehr konkret jetzt. Aber man merkt schon, der Weiße, der wandelt schon irgendwie, da fehlt nicht viel, dass da mal was verloren geht, ja.
Jetzt okay, noch ist ja die Schachglotze, wie du sagst, sagt dir ausgeglichen.
Ja, ja. Der Springer wird nachgeladen, das ist eigentlich auch ganz typisch, ja. Ich glaube, hier kann man auch andere Sachen spielen. Man könnte auch, denke ich, direkt auf F1 nehmen, ja.
Okay, und irgendwann greift Weiß hier taktisch fehl, ne?
Ja, er müsste halt schon irgendwie mit F4 dann das Ganze zum Laufe bringen, dann geht es wahrscheinlich. Aber ich spiele gerne ins Endspiel, weil, ja, das ist irgendwie so der tschechische Traum. Wahrscheinlich hier vielleicht immer noch nicht. Jetzt ist, glaube ich, schon deutlich besser für Schwarz, ja.
Ja, die Linie ist stark. Oder so, ja. So, was ja, war, jetzt, warum war jetzt hier Turm EE2, warum war der jetzt so schlecht?
Ja, man wird mit Sicherheit irgendwie F4 oder sowas machen müssen.
Ja, muss schon. Eben nicht nach F4 und dann ist, also der Computer wollte, glaube ich, auch immer F5 spielen als Schwarzer. Also vielleicht ist auch noch gar nicht so viel los, aber das Gute ist halt so Stellung, die, wenn man, gut, ich sehe das vielleicht auch ein bisschen mit der rosa Brille, aber die sind oft für Schwarz ganz einfach zu spielen mit dem Springer E5 oder so. Der Weiße muss schon ganz schön irgendwie ganz schön strampeln, bis er das irgendwie, also wenn er zum Beispiel, der hat jetzt noch geschickterweise mit dem G-Bauer auf F3 genommen, da hat er zumindest die Möglichkeit für F4 oder so. Wenn der zum Beispiel mit einer Figur auf F3 nimmt, da sitzt der Springer ewig auf E5 und das ist sowas von gut zu spielen für Schwarz, ja. Das war jetzt eine random Internet-Partie, ja, aber zeigt schon einiges, ja. Also es ist so, die Engine zeigt ein hohes Plus an für Weiß, aber sobald wieder einfach im Zentrum mal zuckt, ist sofort weg das Plus. Ja. Also der muss praktisch das Zentrum halten und gleichzeitig versuchen, seine Figuren umzugruppieren. Aber wie er zuckt einmal, dann ist er schon mit einem Grab im Isolani, ja. Weil der zweite Tausch lässt sich dann immer gut vermeiden. Es sei denn, er spielt F5. Aber das hat halt auch Nachteil, weil da hat man klares Gegenspiel mit Springer C5, B5 und so weiter. Ja, also ich gefall mir da in meiner Rolle so Theo gegen den Rest der Welt, weil die alle sagen, das ist ja widerlegt und so und kann man nicht spielen und so. Aber in der Praxis ist halt so, sei es drum, also möglicherweise ist Karo Kann korrekter, aber ist halt so, mir ist auch klar, Karo Kann spielt heute jeder, auch relativ schlechte Spieler können Karo Kann ewig lange Varianten, ja, und da gibt es auch viele gute Varianten, also auch drittens D3, also Springer F3 und D3 ist nicht zu unterschätzen, oder auch ganz simpel die Abtauschvariante, ja, ich weiß, das spielt mal Schwarzer, dann irgendwie Minoritätsangriff oder sonst was, aber ich bin so oft am Königswillen matt gesetzt worden, also der Gegner nimmt in der Abtauschvariante Karo Kann auf G6, ich nehme HG6 und dann kommt Springer G5 und Dame H4, Turm H3, greift mit drei Figuren an, bin ich matt oder so, dann kann ich mit meinem Minoritätsangriff nichts kaufen, also Abtauschvariante ist nicht zu unterschätzen im Karo Kann, obwohl es korrekter ist. Und ganz schlimm fand ich im Karo Kann Vorstoß. Also was ja auch beliebt ist, ja. Ich habe da alles probiert, Läufer F5, C5, natürlich auch so Sachen so exotischer wie Dame B6 und Dame C7, um mal zu warten, was Weiß macht. Aber wenn der Läufer E2 spielt, dann nutzt man auch meine Dame C7, Dame B6, weil das hat, der Weiße hat auch nicht sein Kart auf den Tisch gelegt, ja. Also das finde ich wirklich a pain in the ass, also die Vorstoßvariante, das finde ich das Allerschlimmste gegen Kaukan. Und so schlimm ist Tschechisch, auch wenn die Engine was anderes hat. Also ich finde da Tschechisch einfach angenehm, weil ist auch so, wenn ich irgendwie weiß, ich spiele gegen jemanden, der ist wohl nicht vorbereitet oder so, und der spielt E4, da brauche ich überhaupt nicht vorzubereiten. Ja? Also ich weiß, der spielt E4, gucke ich mir gar nichts an, weil ich, also da muss erstmal was kommen, was der findet. Auch wenn er vorbereitet ist, also ich habe da mehrere Linien der Verteidigung, also mein Repertoire ist so tief und ich kenne das so gut, da ich den Kurs zunächst in Deutsch gemacht habe, das war relativ erfolgreich. Und dann, eigentlich wollte ich ja nichts mehr in der Richtung machen, aber da habe ich mich breitschlagen lassen, das nochmal in Englisch zu machen, weil irgendwie gehört das ja dazu und so, ja, also der englische Sprachraum. Und es war auch nochmal sehr erfolgreich. Ja, ich habe praktisch Kurs zweimal gemacht und ich habe das auch unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, der wird dann exportiert von Chessable. Ich übersetze den. Oder ich arbeite ihn ein bisschen aus und dann wird er wieder importiert. Aber im Prinzip hat das nicht so geklappt, als ich musste ihn praktisch nochmal machen. Also, und dann habe ich die ganze Arbeit nochmal reingesteckt. Und aber umso besser, ja. Also ich habe, glaube ich, alles, was ich in meinem Leben mit Schach gemacht habe, ich war noch nie in was so tief drin gewesen wie in dem Tschechisch. Durch die Wiederholung, Deutsch, Englisch. Und dann, ich mache auch heute noch, wenn ich also so Partien spiele. Also ich zum Beispiel die Partie gestern, ich vergleiche die immer mit dem Repertoire, was ich habe und ob ich das noch irgendwie ergänzen kann oder ob was fehlt oder man kann das ja mal im Chessbase reinziehen und dann sieht man ja, an welcher Stelle das auftaucht im Baum und guckt mal, ob die Stelle abgedeckt ist, ja. Ja, Tschechisch, also irgendwie Theo gegen den Rest der Welt, also braucht man ein bisschen dickes Fell, weil am Anfang, aber mittlerweile, so viele Leute widersprechen mir gar nicht. Ich merke auch, man kennt ja die Leute, gegen die man im Netz so spielt, die Namen, also sind zwar anonym, aber spielt es ja morgens um 5 Uhr, spielt es immer gegen die gleichen oder so, ja. Und da habe ich schon gemerkt, die haben am Anfang haben die versucht, schon mit wieder, irgendwann habe ich gemerkt, manche spielen dann viertens A4 oder so, ja, oder spielen dann D4 oder so, ja. Die haben da kein Bock mehr auf Diskussionen oder so, die sind das irgendwie auch leid geworden,
ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Inspiration, die du da ja auch auf dem Schachfeld teilst. Ich habe nochmal in deinem Profil geguckt und da steht, du hast ein Schachidol, nämlich Hein Donner. Vielleicht kannst du über den auch nochmal ein bisschen was erzählen.
Ja, das ist auch schon so. Früher habe ich gedacht, was ist das für ein Spinner oder so, ja. Der ist etwa da zu der Zeit gestorben, wo ich angefangen habe im Schachspielen, also so Herbst 88,
1988. Ja, ein Holländer, ne?
Und genau, und der war früher, hat er zur erweiterten Weltspitze gehört. Der hat auch mal Beverwijk gewonnen, also das Hochrubens-Turnier und war so ein bekannter Spieler damals, so alter Haudegen. Ist relativ früh gestorben, der hat halt geraucht, Schlaganfall, ja, nein, Donner ist. Und war sehr provokant immer. Also der hat auch, glaube ich, auch mal Tschechisch gespielt oder so, ja, habe ich auch mal eine Partie gefunden, ja, aber das haben alle irgendwann mal gespielt und ich finde es eigentlich ganz cool, weil irgendwie der Humor, der darunter liegt, ist relativ subtil und der Kern, also am Anfang habe ich gedacht, also ist relativ plump, was der bringt und geht ja gar nicht, aber irgendwie mag ich den. Ich habe auch das Buch gelesen, da gab es vom Deutschen, der hat irgendwie so eine Biografie geschrieben und das fand ich sehr interessant, ja.
Johnny, haben wir das auch im Shop?
Bestimmt, allerdings fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich weiß, dass es das Buch auch bei in meinem Elternhaus gab damals. So bin ich dem nämlich auch näher gekommen. Aber mir fällt der Name jetzt nicht ein.
Der hat doch selber eins geschrieben, ne? The King oder sowas, ne?
Das ist so eine Sammlung auch, was er so in, das was so Weinrot ist, das habe ich auch gelesen. Das ist so eine Sammlung aus seiner Kolumne.
Dass da so Gehässigkeiten drinstehen, habe ich mir sagen lassen. Oder ja. Ist das übertrieben?
Ja, man kann ja mal, wer will, kann ja mal Wikipedia mal die Quotes lesen, ja, die Zitate oder so, ja. Also da fliegt mir der Hut fort oder so. Ja, ist schon eher so wie das FSK ab 16 oder so, ja, mindestens, ja. Also, ja, das Buch, also The King, The Koning, also holländische König, ja, ist sehr gut. Und auch die Biografie von dem Deutschen, da weiß ich jetzt nicht, wie der ist. Also, ja, also ich mag den, ja. Also, wie gesagt, ist so ziemlich genau zu der Zeit verstorben, wo ich angefangen habe. Damals habe ich noch nichts von dem gewusst. Ja.
Hier ist das Bild.
Es hat auch ein paar Awards gewonnen. Ja, prima. Da habe ich auch einen Thread gemacht. Ich habe auch so Sachen, wo ich gelesen habe, habe ich auch oft so im Schachfeld dann. Also, wenn mir was gut gefallen hat, habe ich das meistens auch irgendwie im Schachfeld irgendwie ein bisschen publiziert.
Wie ist es mit dem Schachfeld generell? Ist das noch, ist wahrscheinlich immer noch Deutschlands Diskussionsplattform Nummer 1 zum Thema Schach, oder? Ja, ich meine, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt alle möglichen Sachen.
Ja, das Problem ist, also auch bei mir hat es ein bisschen nachgelassen, jetzt nicht, weil das jetzt irgendwie schlechter geworden ist, aber das sind immer noch die einen und selben Gesichter, ab und zu ein paar neue, man kann Partien zeigen, aber es ist halt so, dass zum Beispiel, wenn ich von mir aus gehe, mein eigener Verein ist, zum Beispiel keiner bei Schachfeld, ja, ist keiner drin, ja, will auch keiner irgendwie, ja. Und wenn ich dann eine Partie vom Mannschaftskampf zeige oder sonst was Cooles oder oh, guck mal, wieder mit Tschech ein Blatt gemacht oder so irgendwie, wenn ich irgendwas oder super Englisch-Partie oder so, genau wie beim Johnny im Buch oder so, ja. Und wenn ich das zeigen will, dann teile ich das zum Beispiel auch einfach in der WhatsApp-Gruppe meines Vereines, ja, weil das sind die 40 Leute, die mit mir spielen und dann teile ich es bei Facebook, weil manche kenne ich noch bei Facebook und so verliert sich das alles ein bisschen oder beziehungsweise jeder hat wahrscheinlich WhatsApp-Gruppe von seinem Verein und da ist wahrscheinlich auch Diskussion oder wenn irgendwie was regelkundemäßiges ist oder so. Also das hat sich alles ein bisschen verlagert in alle möglichen Richtungen, also ein bisschen zerstreut. Also ja, Schachfeld ist wahrscheinlich immer noch das größte Forum, aber hat halt Mods Konkurrenz durch Social Media. Also ich schreibe zum Beispiel ab und zu was auch beim Liches Forum, habe ich auch 15.000 Beiträge oder so, ja. Englisch zu üben und so, ja. Oder jetzt auch aktuell, klar, Chessable hat auch ein Forum, so ein bisschen, kann man auch mal, zeige ich auch mal noch ein bisschen, also auch Promo für den eigenen Kurs und auch sonst irgendwie mal was zu schreiben. Also das hat sich halt alles ein bisschen verlagert in verschiedene Richtungen. Also nur ein Forum für Schach macht auch nicht jeder. Also die meisten sind, wie gesagt, in Vereinsgruppe drin, haben ihre Facebook-Freunde und dort wird halt auch Schach-Content geteilt. Oder wie siehst du das, Johnny?
Ja, also ich glaube, dass es vor allem heutzutage Social Media ist, ne? Wenn man sieht, dass da Schachvideos teilweise millionenfache Aufrufe haben, sowas kann man mit einem Schachforum einfach nicht mehr hinbekommen. Ich war früher noch ein großer Fan von ChessPub, also Chess Publishing.
Ja.
Das ist von einer englischen Seite, wo immer die so ein paar englische Großmeister die ganzen Sachen betreut haben. Weil ich nie Geld für irgendwas aus oder nicht zu viel Geld ausgeben wollte als armer Jugendlicher, sag ich mal, habe ich da immer den ganzen Chatverlauf in Chessbase eingegeben, wenn da irgendwelche Verrückten irgendwelche Ideen haben und habe jede Idee, vor allem aus dem Drachenforum, also zur sizilianischen Drachenvariante, bei mir in Chessbase eingegeben und habe das dann analysiert, noch und nöcher. Deswegen kann ich diesen Forums-Sachen schon sehr viel abgewinnen. Schachfeld ist mir dann irgendwann über den Weg gelaufen, weil ich da selber ab und zu dann mal Thema war. Und so habe ich mir dann sozusagen, deswegen habe ich da ab und zu mal reingeguckt, dass ich selber mal in einem Forum schreibe. Das passiert allerdings äußerst selten.
Ja. Die meisten lesen nur und schreiben gar nicht, oder?
Ja. Also für mich gilt da für die anderen Foren dann auch das Gleiche, was ich gesagt habe, wie für Schachfeld. Also das ist meine Art zu trainieren. Also ich arbeite was aus, bereite das bitte aus, vergleiche das mit meiner Quelle, was ich habe. Und immer wenn ich das Gefühl habe, das läuft jetzt, die Englischpartie ist jetzt genauso gelaufen, besser hätte es der Johnny auch nicht gemacht oder so, dann denke ich, und auch wenn noch Lietjes sagt 0-0-0, also null Fehler, null Blunder, null Fehler, null Inaccuracies, dann ist der Abend für mich gerettet und dann wird die Partie gepostet. Ja, also es ist halt meine Art, jeder hat so seine eigene Art, wie er sich verbessert oder wie er was publiziert und so. Also das ist meine Art, das bin ich wahrscheinlich auch relativ speziell, aber wir sind alle Individuen.
Absolut, ja. Und im Schachfeld, da sind ja auch Großmeister unterwegs und DSB-Präsidenten, ehemalige DSB-Präsidenten, also durchaus auch prominent, oder?
Ja, da. Ja, auf jeden Fall. Also als Moderator weiß man natürlich ein bisschen mehr als der normale User, aber es ist die Frage, ob man das wissen will. Also wenn man das eine Zeit lang weiß, dann fragt man sich oft, ist nicht so interessant, wie sie es anhört. Und vor allen Dingen ist man auch immer mittendrin in jedem Ärger, weil wenn zum Beispiel Leute Doppel-Accounts haben, ja, dann muss man die halt sperren oder so, dann gibt's, da fragen alle, der hat doch gar nichts gemacht. Die wissen halt nicht, dass das Doppelaccounts waren. Und wenn dann ein Beitrag gelöscht war, wo jemand sich daneben benommen hat, dann wird er eben gelöscht und der Typ gesperrt. Und dann fragen andere, die das gar nicht gelesen haben, warum wurde der gesperrt? Der hat doch gar nichts gemacht, aber der Beitrag ist verschwunden. Ja, man ist da immer mittendrin im großen Ärger. Also wir machen es tatsächlich nicht leicht mit Sperre und Maßnahme. Wir sind auch immer mittendrin dann gleich im Ärger, weil den einen sind die Maßnahmen zu lasch, anderen zu streng und die Maßnahmen, auf die angewendet werden, sind sowieso, die drohen sowieso gleich im Anwalt, ja, also ja, es ist eigentlich kein Spaß oder so, ja.
Und was sind dann die Kriterien? Also habt ihr dann eine Gruppe an Leuten, die das dann am Ende entscheidet? Oder macht ihr sozusagen nach Bauchgefühl?
Ja, nee, nach Bauchgefühl, ja, so eine Mischung aus allem. Aber es gibt halt Forenregeln, ja. Also zum Beispiel, man darf nicht werben, ja, kommerziell. Und wenn jetzt aber einer, also ich habe zum Beispiel jetzt manchmal auch schon geschrieben, dass ich einen Chessable-Kurs, dass die Variante habe ich auch, irgendwie ist das ja auch darauf hingewiesen und so. Aber es ist halt so, wenn User aktiv sind und haben dann, was weiß ich, auch mal ein eigenes Projekt dann und weisen darauf hin, ist es okay, ja. Nur wenn, aber oft laufen halt Leute die Tür rein, die melden sich an und der erste Beitrag ist, ja, ich habe eine App geschrieben, teste die mal und so, ja, und das geht halt gar nicht. Und dann halt, ja, manchmal schaukelt sich das auch hoch. Und was halt ganz schlimm war, war irgendwie Corona-Diskussionen oder als der Krieg in der Ukraine losging, also so politische Sachen, religiöse Sachen, Corona, das ist halt, es gibt einen Off-Topic-Bereich, da kann man manchmal auch Sachen hinschieben und da gibt es auch immer, da ist ein Ärger vorprogrammiert. Andere Foren erlauben das gar nicht erst. Hier haben wir so ein bisschen auf geringem Niveau, das nennt sich Weitblick. Oder Quasselecke hatten wir früher aber ansonsten, ja, das ist halt immer, da gibt es halt immer Ärger, ja. Ja, es gibt Forenregeln und klar, wie gesagt, da steht natürlich keine kommerzielle Werbung, aber wenn einer 10.000 Beiträge hat und schreibt mal hier, ich habe mal einen Chessable-Kurs gemacht oder so, dann sagt gar kein Mensch was oder so, ja. Also, wenn sich einer natürlich nur anmeldet wegen seinem Chessable, ist halt schlecht. Also so, deshalb so Bauchgefühl halt auch ein bisschen. Aber man merkt halt auch schon auf Kilometer, wenn ein Troll kommt. Ja, weil mittlerweile ist das so ausgedünnt. Früher war es ja ganz furchtbar. Ja, also da war ja irgendwie nur Ärger. Ja, also es war nur Streit und Zwist und anonym und alles. Und mittlerweile ist es ja einigermaßen zivilisiert. Und wenn da jetzt einer reinkommt, will ein bisschen Trollen provozieren, fällt halt natürlich auf wie ein bunter Hund. Ja, also das ist zumindest mal, als gehört wohl zu den gut moderierten Foren. Also wo auch, mittlerweile ist das auch in der Hand von einer Firma, die viele Foren haben. Also in Privatern würde ich das sowieso nie machen. Da
Du
brauchst
bist auch nicht der
du
Einzige, der da für Ordnung sorgt, sozusagen, oder?
Nee,
Also.
mittlerweile ist es auch so, dass ich da auch, wenn es irgendwie heikel wird, geht es sofort an die Admins, weil die kriegen Geld dafür. Die leben davon. Also, das sind, ich weiß nicht, vielleicht Mittelständler, 15 Leute, da sind noch Anwälte dabei. Also, und die moderieren 100 Foren. Und als Moderator ist dann gleich, wird es durchgereicht zu den Admins. So, wenn einer also mit Maßnahmen nicht einverstanden ist oder so und also bevor da tiefe Diskussion geht es an den Admin, weil wir machen das ja ehrenamtlich und aus Spaß an der Freude und irgendwann muss ich sagen, der kriegt Geld dafür. Soll der das machen, ja? Also deshalb, es sieht man auch mit der Zeit dann nicht mehr so ernst oder so, weil man kann eigentlich auch als Moderator dann nur verlieren. Man kriegt dann am Schluss steht man allen in Schusslinie drin, ja.
Ja, also es erinnert mich so ein bisschen an das Schiedsrichterwesen, ne? Undankbare Rolle, man macht es trotzdem, weil man halt dem Thema einen Gefallen
Ja,
tun möchte, aber
macht halt schon gern ein bisschen bisschen, wenn man auf gewisse Dinge Einfluss nehmen kann, so jeder entwickelt ja eine Vorstellung von Schach oder von der Schachwelt oder von jeder entwickelt eine Vorstellung von allem und so will er ja ein bisschen richten, da irgendwie was managen und als Moderator kann man das ja ein bisschen, ja. Man kann, ich habe schon oft aufgeräumt in meiner stillen Minute, also Threads, die, oder oft, wenn ich einen Beitrag geschrieben habe, zu irgendwas, irgendeine Öffnung, irgendeine, was weiß ich, oder Springerläufer gegen König oder so irgendwas, ja, da suche ich dann immer alles das zusammen, was in der Vergangenheit schon war und ordne das so ein bisschen so ganz so frei, ehrenamtlich und so, weil ich denke, das Universum ist an der Stelle ein klein bisschen besser geworden, ja, also, aber, das ist auch nur so Hobbyhorse-mäßig, ja. Danken tut es dir sowieso keiner, ja. Ist ja klar, ja.
Ja, aber also, wenn es keiner tut, dann machen wir das jetzt hiermit, würde ich sagen, oder, Johnny? Also, ja, genau, das ist ja eine sehr ehrenwerte Arbeit, ja. die du da machst.
Und Dankeschön, ja. Das übrigens habe ich mal bekommen vom Trollshop, habe ich mal vom Schachfeld bekommen, das Duppeglas, ja.
Okay, also doch Dankbarkeit.
Ja.
Okay, also ja. Wer den Podcast hört, der Markus trinkt hier aus einem Schachfeldglas.
Ja, Duppeglas sagen wir, Felser. Duppeglas. Johnny, kennst du das Duppegläser?
Nee, also ich bin nur sozusagen, mein Familienbaum kommt aus der Pfalz. Kulturell bin ich Norddeutscher.
Ja, die Duppegläser, das sind diese konisch mit diesen Tupfen, also mit diesen Vertiefungen, ja. Wahrscheinlich, dass die ihm nicht aus den Händen rutschen oder so. Das ist ganz typisch Pfalz eigentlich, ja. Und Trollschoppe, so gibt es tatsächlich auch ein Getränk in der Pfalz, ja, auf dem Weinfest. Und das haben die mal dann, weil Internet-Troll, das haben das Forum Home, haben da mal Gläser draus gemacht, ja.
Okay, prima. Aber bevor wir hier jetzt zum Weintalk oder Pfalz-Talk werden, lass uns noch ein paar aktuelle Themen besprechen. Auch wenn ich gerade an deine Reaktion merke, das wäre dir eigentlich lieber, über die Pfalz zu sprechen, anstatt über Schach. Ja. Aber hier, guck mal, wir haben hier Vincent Keimer, der ein Turnier gewonnen hat, und zwar bei der Grand Chess Tour in, helf mir, in Rumänien war es, glaube ich. Bukarest. Also ein hochkarätiges Turnier.
Bukarest, ja.
Bukarest, genau. Wir sehen hier links seinen Trainer Peter Leko und rechts seinen Vater. Und das war ja schon eine starke Leistung, ne? Also da war kein Fallobst dabei.
Nee, war stark besetzt. Und so Leute wie der Firuscha, der war letzter, und der Pragner Hunter, der war, glaube ich, auch zweitletzter oder so. Ich habe nur mit einem Auge hingeguckt. By the way, der wohnt gar nicht so weit weg von der Pfalz, ist Rheinhesse und das ist nah an der Pfalz, also so ganz weit weg ist der auch, ne? Das ist Rheinland-Pfalz, ja, also ist Pfalz nah. Ja, ich habe das mitbekommen, ich habe schon wieder gesehen, im Schachfeld, da schlagen sich die User wieder den Kopf ein, ob der jetzt besser ist wie der Hübner, also der Vincent Keimer, und ob man das als höherwertig ansehen kann, als das, was der Hübner geleistet hat. Und ich habe mich da jetzt nicht beteiligt. Und da fange ich schon wieder an zu schwitzen als Moderator, ja, um mal so ein Nähkästchen zu sehen. Weil irgendwie ist das sind Sachen, das ist eigentlich fast für den Weitblick oder hat fast was Religiöses, oder da kannst du, ja. Wie willst du aus verschiedenen Epochen Spieler vergleichen, die, ja, es ist irgendwie, ja, da hat jeder recht oder keiner, und
auch aber so nichts passiert. Aber also ich finde die Frage interessant. Johnny, was würdest du sagen?
Ja, ich finde die Frage auch interessant, aber ich finde sie eigentlich auch relativ eindeutig zu beantworten. Also Vincent ist eindeutig der bessere Schachspieler. Also wenn Vincent von jetzt gegen den besten Hübner aller Zeiten spielen würde, würde Vincent immer noch gewinnen. Aber Vincent hat bei weitem noch nicht das geleistet, was Hübner geleistet hat, historisch gesehen. Allerdings ist er halt auch noch sehr jung, also der hat ja noch Zeit. Und das kann ja beides gleichzeitig wahr sein. Vincent hat sich eben noch nicht für das Kandidatenturnier qualifiziert, stand noch nicht kurz davor, WM-Herausforderer zu sein. Aber klar ist er der bessere Schachspieler.
Ja, es ist halt heute das Niveau halt wahnsinnig angezogen in jeder Sportart. Ich meine, wenn du Fußball guckst vor 40 Jahren, das konntest du heute nicht mehr angucken. Das sieht aus, wie wenn die früher im Schlamm rumgelaufen wären. Die haben die Füße nicht hochbekommen. Und also das ist, das kannst du, und was weiß ich, Fritz Walter war trotzdem besser als alle anderen. Ja, also ja.
Ja, wobei wir wieder bei der Pfalz wären.
Ja, ja, okay, ich sag lieber nichts mehr. Nee, ich finde das schon sehr gut und ich finde auch toll, dass der Vincent Keimer aus meiner Nähe kommt. Also früher habe ich auch gegen den Verein manchmal gespielt. Einmal habe ich auch bei der Rheinland-Pfalz-Blitzmeisterschaft gegen ihn gespielt. Und es ist gut, dass wir wieder so einen guten Spieler haben aus Deutschland. Und ja, man sieht auch bei dem Keimer, dass das die Entwicklung bei so jungen Spielern auch, das ist nicht linear. Und das ist auch nicht bei jedem vorherzusehen, wie es läuft. Also manche, wie zum Beispiel auch Weltmeister Carlsen oder Ex-Weltmeister Carlsen, der hat relativ spät angefangen, hat aber wahnsinnige Schübe gemacht. Und der Keimer, da hat man auch mal bei gewissen Phasen immer dran gedacht, es geht vielleicht doch nicht so richtig voran. Und dann kam wieder Wahnsinnschübe, wo man da Karlsruhe gewonnen hat, ja. Vor ein paar Jahren, das war ja ein Riesensprung, ja.
Ja, das war auch nicht ganz wichtig, ne? Deswegen ist das Bild auch so interessant. Da ist ja rechts sein Vater Christoph zu sehen. Da brauchst du halt das richtige Umfeld, das ruhig bleibt, das konzentriert bleibt, das an Vincent glaubt. Genau, ich kann mich nämlich erinnern, da hatte er, glaube ich, mal in Biel war das, hat ein GM-Turnier gespielt mit 0 aus 9. Da war gerade sein damaliger Trainer nämlich bei mir zu Hause oder ein Teil seiner, da sozusagen einer, der mittrainiert, Romanov. Ja, da war eben auf einmal 0 aus 9. Da hätten andere gesagt, okay, dann wird es halt doch nichts mit dem Schachprofi, aber die sind dort vergleichsweise ruhig geblieben und haben halt weitergemacht und das ist extrem viel wert. Viele Eltern haben das nicht. Also ich wurde schon sozusagen Trainingszusammenarbeiten wurden bei mir schon beendet. Da haben die gerade 300 Elo-Punkte gewonnen, dann mal wieder 70 verloren und dann war ich nicht mehr Trainer. Also das ist nicht jedem Elternteil gegeben, dass man da sich darauf fokussiert, sozusagen das langfristige Ziel im Auge zu behalten.
Ja, also war ein super Erfolg auf jeden Fall. Ja, ich habe das nur so am Rand mitbekommen, wobei ich gucke da immer nur mit einem Auge hin, muss ich ehrlich sagen, weil ich arbeite immer noch, ich denke immer, jeder ist selbst der Nächste. Also ich arbeite an meinen eigenen Projekten, bin da auch ziemlich perfektionistisch und spiele lieber meine eigenen Partien und arbeite am Repertoire. Und also es gibt ja Leute, die gucken jedes Turnier, jede Partie an, aber ich kriege da manchmal auch recht wenig mit. Also wenn ich gucke da nur Eröffnungen an, die mich interessieren, oder wenn mal irgendwie eine Kombi durch alle in den Social Media ist, wenn überall mit der gleichen Kombi bombardiert wird, oder geile Partie, wo der, was weiß ich, King Walk bis H8 oder so, ja, also sowas gucke ich hin, aber ansonsten, also ich habe jetzt irgendwie von Bukarest, habe ich irgendwie keine Partie gesehen oder so, ja, oute ich mich mal jetzt, weil ich irgendwie andere Sachen um die Ohren hatte.
Ja, deswegen muss ich jetzt ja die Zeitschrift Schach abonnieren, weil da werden wir die meisten drin haben.
Also, ja. Stimmt, ja, also da haben wir ja drüber gesprochen in Bad Staffelstein. Ich habe ziemlich viel um die Ohren gehabt. Ich bin ja auch nicht so zu viel. Ich
warte immer noch auf die Abo-Bestellung.
Ja, okay. Mann, der Mann hat auch noch ein gutes Gedächtnis. Ne? Das ist jetzt ja irgendwie. Der hat es auch nicht vergessen.
Ja. Ja. Zumal es ja jetzt auch ein Digital-Abo gibt. Das heißt, man kann ja nicht nur die Zeitschrift durchblättern, sondern man kann das auch mit Forward Chess kann man quasi in die Partien reingehen und vor und zurück gehen in der Stellung und Varianten eingeben und so weiter. Also das ist ja...
Übrigens Promo in eigener Sache, der im...
Nur wenn du das Schachabo abschließt, sonst ist Promo endlich.
Okay, in der Schach war mal vor, ich weiß nicht, 4 Jahren, war eine Studie von mir abgedruckt. Das hat der Franz Pachel gemacht, auch von Ludwigshafen und so, ja. Also in der Schacht, die hatte ich auch früher abonniert, also schon länger her. Aber in der war mal eine Studie drin gewesen. Also das ist mir jetzt nicht ganz fremd. Also ich habe die auch jahrelang gelesen und fand die auch ganz, ganz nett. Ich habe mittlerweile, weil ich halt doch auch eher der digitale Typ bin oder mich informiere über Internet und so Sachen, habe ich auch als einzige Periodikum, das ich noch habe, ist das Chessbase-Magazin. Aber da ich ja immer jeden Tag ziemlich weit pendel mit dem Zug, kann ich auch mal ein Heft lesen. Ja, also ist
irgendwie, ja, ich mache dir das Abo fertig nachher.
Alles klar. Okay, alles so, klar. Jetzt, ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, ja? Okay.
Zurück zum Schach. Guck mal, was ich auch ganz cool fand bei dem Turnier in Rumänien war, dass Alireza Firuja, obwohl er sich irgendwie, ich glaube, den Knöchel verstaucht hatte oder sowas, dass er aus dem Krankenbett heraus gewertete Partien gespielt hat, also hier gegen Sindarov. Und er hat zwar dann irgendwann ist er aus dem Turnier ausgeschieden. Aber ich glaube, 2 oder 3 Partien hat er vom Krankenbett aus gemacht. Das ist eigentlich eine coole Sache, oder? Also ein Kandidat fürs Bild des Jahres, finde ich.
Ja, so. Also jeder, der Ü40 ist oder so, denkt sofort an Tony Miles, ja. Überliegend jeder. Ja,
das ist so, den habe ich auch hier, guck mal.
Ja, das ist jeder denkt da sofort dran und das ist legendär, ja. Also, aber der hat damals, ich weiß nicht, ob der das, der hat auf jeden Fall bei dem Turnier gut abgeschnitten, ja, soweit ich mich noch erinnern kann, ja. Also, das war sogar erstaunlich gut, aber da denkt jeder dran.
Ja, Tony Miles 1985 war es, wenn ich es richtig recherchiert habe, in Tilburg. Das müsste hier Kortschnur sein, oder?
Sieht so aus, ja. Wilde Victor, ja. Vom Tony Miles habe ich auch einen Spruch, den ich immer wieder anwende. Und zwar, der hat gesagt, dass eine der wichtigsten Eigenschaften eines Schachspielers ist ein Warped Sense, also ein verdrehter Sinn für Humor oder so. Also irgendwie ein spezieller Sinn von Humor, also humorvoll, ja. Also das hat er gesagt. Und das finde ich hat eine Pointe, ja. Weil irgendwie, wenn Schachspieler analysieren und Varianten die lachen da immer, überraschendes Ende oder ersticktes Matt oder irgendwie eine. Das ist irgendwie sehr humorvoll alles und fantasievoll. Also ich finde, der Spruch hat schon eine Pointe. Also das ist ein Spruch von Tony Miles und da denke ich immer dran. A warped sense of humor.
Ja.
The most important trait, also das Wische überhaupt, also so würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber man kann mal dran denken, dass das Humor und Fantasie doch schon wichtig ist, ja.
Ja, aber wenn es guter Humor ist, ist es sehr gut. Ich denke da immer an den Stefan Liebig vom Schachmagazin 64 und für Chessbase schreibt er, der ist ja nicht nur Schachspieler, sondern auch Briefmarkenliebhaber und der sagt immer, ja, es gibt nur eine Gruppe von Leuten, ich übertreibe jetzt, so hat er es nicht gesagt, aber die noch schrägeren Humor haben und noch speziellere Leute sind, nämlich die Briefmarken.
Ich war auch mal Philatelist, ich habe so viele Hobbys, gell, ja, aber Briefmarken habe ich auch mal gesammelt und der Manfred Herbold hat mir auch ein paar Alben gegeben mit nur Schachbriefmarke, ja. Muss ich mich auch mal drum kümmern, ja. Der Manfred Herbold, der hat irgendwie meterweise Alben gehabt, hat sie noch, ja, und einen Teil habe ich jetzt, ja. Also Briefmarken ist auch so, ich glaube, Briefmarken sammeln ist auch eine Sache, dass der Altersschnitt noch höher wie bei den Schachvereinen oder so, ja.
Ich glaube auch, dass aussterbende Spezies, ja.
Ja, aber ich denke auch immer gern zurück, schon als Kind, also bevor Schachspiel schon Briefmarken gesammelt, ja.
Ja, ein Mann mit vielen Interessen. Was haben wir noch? Die deutsche Jugendeinzelmeisterschaft. Ich finde hier ein schönes Bild im Sauerlandsternhotel in Willingen. Wer von euch war schon dort?
Früher war es mein zweites Zuhause sozusagen in diesen Tagen. Also ich war da bestimmt schon. Als Spieler war ich dort zweimal, habe zweimal selber mitgespielt und als Trainer bestimmt 10-12 Mal, meistens mit meinen Privatschülern, die mich dann damals finanziert haben, so mit 5-6 Schülern zeitgleich. Und dann auch für Werder Bremen, glaube ich, 2 Mal, mit Dimitri Kollers 1-2 Mal und so weiter. Also das war immer schon ein feststehender Termin. Jetzt arbeite ich nicht mehr so viel als Trainer, aber das war damals schon irgendwie dann für 9 Tage wenig Schlaf und viel Analyse, viel Emotionen und ja, ist eine schöne Veranstaltung.
Markus, du warst ja eher ein Spätstarter, ne? Das heißt, in der Jugend warst du nicht.
Es war so, ich habe mit Ende 15, Anfang 16, Anfang 1988 und damals gab es zumindest nur U20 noch, ja. Da habe ich noch ein paar Mal so gespielt, aber ich erinnere mich so als Late-Starter, beim Blitz war das ja ganz furchtbar. Da habe ich gegen Leute verloren mit Ingo 250, also heute, ich weiß nicht, was es ist für DWZ, aber vielleicht 1500 oder so oder weniger. Also es war ganz, ganz furchtbar, weil ich so langsam war und alles, ja. Also mein Jugendschach ist praktisch nicht existent, ja. Ich habe halt also spät angefangen, noch ein paar Jahre verbummelt. Also eigentlich bin ich ganz froh, dass ich noch irgendwie noch einiges erreicht habe, dass ich noch viele Turniere auf Bezirksebene oder lokale Turniere gewonnen habe und noch einigermaßen was draus gemacht habe. Weil ansonsten viele, die jetzt anfangen oder gerade heutzutage mit der Mods-Konkurrenz, das wird schwierig, ja. Also wahnsinniger Leistungsdruck, ja. Wenn man heute spät anfängt, ist schwierig, ja.
Ja. Und Johnny, spät ins Bett damals, weil du so viel gearbeitet hast, oder sind die Partys in Willingen so legendär?
Teils, teils, also, um ganz ehrlich zu sein. Also die Vorbereitung ging schon immer relativ lange, weil man ja die Sachen dann auch, also ich hatte immer recht anspruchsvolle Schüler mit dabei. Also es gab Jahre, da hatte ich Theodora Rogozenko, also die Tochter des damaligen Bundestrainers, Lara Schulze, Dimitri Kollas und alle irgendwie zeitgleich. Da kann man halt nicht einfach mal so 5 Minuten Datei wiederholen, einmal Engine drüber laufen und denen das dann geben, sondern da braucht man schon viel Arbeit. Aber dann gibt es da auch immer so ein Restaurant und eine Bar unten im Untergeschoss, wo dann eben dann die Eltern auch sitzen und die das ja auch irgendwie genießen, mal 9 Tage von zu Hause weg zu sein und sich nicht nur um die Kinder kümmern zu müssen. Und da ist man dann schon häufiger mal bis nachts 3, 4 versackt und am nächsten Morgen um 7 stand dann trotzdem die erste Vorbereitung wieder an. Also es war eine interessante Mischung aus beidem, sagen wir mal so.
Okay. Ja, es war Training für dein Leben als
ich dachte, Schachprofi, du sagst für meine Leber. Nee.
Nein, nicht für deine Leber, sondern für dein Leben als Schachshop-Betreiber, der bis tief in die Nacht noch Pakete packt.
Ja, oder, genau sozusagen. Also das,
oder Artikel schreibt für die Zeitschrift. Sehr schön.
Ja gut, das intellektuelle Niveau damals, also war nicht so hoch, wie wenn ich mich jetzt noch hinsetzen muss und einen Artikel schreiben würde oder sowas. Aber das war immer eine sehr schöne Zeit und da hat sich dann auch jeder drauf gefreut. Und dann hat man halt 2 Tage danach wieder ein bisschen länger geschlafen und dann war das auch wieder aus dem System raus. Und es war aber natürlich auch trotzdem ein sportlich wichtiges Turnier, ne? Das darf man nicht vergessen, wenn man so Leute wie Dimitri oder Lara hatte oder auch andere. Fatih Baltic hatte ich da mal, Alexander, jetzt fällt mir der Nachname gerade nicht ein, der dann auch da fast deutscher Meister geworden ist. Dann hat man da auch eine Verantwortung, weil darauf arbeiten die das ganze Jahr hin und man weiß, die anderen Trainer arbeiten auch hart. Genau, also das war auch so gesehen. Ich habe ja dann auch viel Jugendweltmeisterschaften und Jugend-Europameisterschaften gemacht, aber das war schon so eines der auch, wo man wusste, warum man es macht, weil das eben so ein Wettkampf war, wo es dann eben keine Ausreden mehr gab und das hat immer schon Spaß gemacht.
Ja. Markus, Trainer für dich auch eine Rolle?
Ja, ich mache das mehr so nach Lust und Laune und ich stehe immer Rede und Antwort und ich coach auch die Leute ungefragt. Also, ich berate sie auch, ob sie was wissen wollen oder nicht. Aber so in den Teaching-Business, so ein bisschen was mit meinem Chessable-Kurs, so was in der Richtung habe ich ja gemacht. Also da könnte ich jetzt auch sofort immer Rede und Antwort stehen oder irgendwie schlaue Sprüche. Das schwache Feld bleibt schwach, wenn der Bauer weg ist und so. Und mit praktischen Beispielen, also das könnte ich schon den Leuten auch so vermitteln. Also ich wünsche mir, ich hätte mich früher als Trainer gehabt, also so wie ich jetzt bin oder so. Weil ich hätte nämlich echt viel Sache beibringen können, die ich jahrelang gesucht habe, was nicht hinhaut, was ich jetzt weiß, was ich irgendwie über die Jahre gemerkt habe. Also aber so Ambitionen für so praktisch so ein festes Schüler, Trainer, also so ein richtiger Trainingsauftrag oder so mit vielleicht auch Geld oder so, nee, wollte ich lieber nicht oder so. Weil ich coach mich immer noch am liebsten selber und ich arbeite immer noch selber ein bisschen an mir und klar, ich stehe Rede und Antwort. Wenn ich was weiß, gibt es auch gern weiter und ich würde es wahrscheinlich können, würde ich mal jetzt sagen, ganz unbescheiden, aber habe ich jetzt nicht so die Ambitionen oder so. Genauso wie auch Funktionär ist jetzt nicht so mein Ding. Da gucke ich auch nur mit einem Auge hin oder so. Ja, also wie das jetzt beim DSB zum Beispiel gelaufen ist. Also wenn du noch ein Thema suchst, DSB oder so, ja, also der Ricky
Lutz. Sag ruhig gerne deine Meinung.
Ich weiß ja im Prinzip auch nicht viel. Also der Richard Lutz, wir waren eigentlich im gleichen Verein. Wir haben es ein paar Jahre verpasst. Also der Richard Lutz, Ende der 80er. Also er kommt aus meiner Kante. Ich sage jetzt schon wieder Pfalz, aber ist so, ja. Kommt genau aus meiner Kante, war Ende der 80er in meinem Verein, in dem ich Anfang der 90er war. Also ich habe den nie gesehen, aber gerade ein paar Jahre verpasst und ich fahre auch immer viel Bahn, da denke ich natürlich auch immer an den oder früher habe ich an ihn gedacht und ja, ich hätte ihn mal machen lassen mit seinem Team, ja. Aber es ist halt gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, das deutsche Schachvolk, das wurde auch einfach überrumpelt. Also der ist irgendwie mit Anlauf, mit Team, die Tür rein und hinten wieder raus oder so. Und das Publikum hat gestaunt. Das hat es gar nicht so schnell mitbekommen, was da alles passiert ist. Klar, man sagt halt immer, der DSB, der kümmert sich mehr um Spitzensport oder um alles und die Landesfürsten, die gucken ein bisschen auf den breiten Sport und die werden sich nicht einig und so und Politiker sind auch dabei und also wie gesagt, ich hätte ihn machen lassen, da er praktisch ja so, naja, ein Vereinskollege war, wenn man auch ein paar Jahre verpasst hat, aber aus meiner Kante und Expertise natürlich bei der Bahn mit seinem Team, die Anna Endres, glaube ich, auch aus Rheinland-Pfalz. Aber ja, das Team hat das sich selber zusammengestellt und das kam dann nicht so gut an und offensichtlich und ja, hat halt wieder abgesagt. Aber man weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Ja. Also so richtig viel kann ich nicht dazu sagen, weil ich ja nicht so der Funktionär bin und auch nicht so die Aktie drinnen. Also ich will das, schön, wenn wir ein paar gute Spieler haben an der Spitze. Es ist schön, wenn der Breitensport funktioniert. Ich hätte gern funktionierende DWZ-Datenbank, ja, richtig schönes professionelles System, das immer funktioniert. Das wäre mal ganz cool und dass ich alle nicht in die Haare kriege und die Probleme, die es gibt oder die Ressourcen optimal nutze. Ansonsten kann ich da irgendwie auch nicht wirklich dazu was sagen oder so, ja. Mhm. Also ich schlage mir da jetzt auch nicht den Kopf ein.
Nee, muss ich auch nicht.
Wer Präsident ist oder wer nicht oder wie es jetzt gelaufen ist oder Frau Lauterbach oder der Paul, ja.
Ist die DWZ-Anhebung, ist das ein Thema im Schachfeld mit der neuen Formel und der Überleitung?
Ja,
für mich ist
alles zu spät, ja. Nee, tatsächlich falle ich, glaube ich, sogar gerade noch rein, so bis 2.1 oder so falle ich mal. Ich habe so, ich weiß nicht, 2070 rum oder so, ja.
Das ist zwei oder drei Pünktchen mehr, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Also du merkst schon, wenn man nicht mehr so oft reinguckt, da ist man auch nicht mehr so gut in die DWZ-Datenbank. Früher hast du sofort gewusst, auf die dritte Nachkommastelle, was für DWZ ich habe oder so, oder was die Erwartung ist oder so. Aber heute, weil wir sind alle ziemlich gebeutelt von der Deflation. Also wurden ja durch die Corona und Lockdown und haben ganz viele junge Spieler viel gespielt, waren gut, sind in den Pool reingekommen. Da habe ich gedacht, ja, wenn die halt, keine Ahnung, ganz unten sind, was juckt es mich? Aber die 1200 haben die 1400 runtergezogen, die 1400, die 1600er und so weiter. Und irgendwann ist auch die, also in meinen Regionen ist überall auch die Deflation angekommen. Also ich spiele jetzt erst manchmal gegen FMs, die haben 2050 oder 2100 oder IMs mit 2150, ja, also nicht wenige, die da gebeutelt wurden, ja.
Johnny, bist du auch von der Inflation betroffen oder? Nee. Deflation, also
Weiß ich nicht. Also natürlich, wenn es eine Deflation gibt, das ist ein Thema, mit dem ich mich gar nicht beschäftige. Aber wenn es eine Deflation gibt, natürlich bin ich dann auch davon betroffen, weil wenn tatsächlich jemand, der früher 2,50 gehabt hätte, jetzt 2,050 hat und ich gegen den gewinne oder auch verliere, dann hat das für mich Folgen, die nicht positiv sind. Allerdings gucke ich immer auf mich selbst und es ist jetzt nicht so, dass es in meinem Schach nicht noch genug Dinge zu verbessern gäbe. Also erst wenn ich der perfekte Schachspieler bin, der ich nie sein werde, dann werde ich mich über Deflation sozusagen mokieren. Nein, also das wird sicherlich, wenn es diese Deflation gibt, dann wird das eine Auswirkung auf mich haben. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich spiele einfach so gerne Schach und deswegen.
Ja, die Deflation ist ja real, weil die FIDE hat ja was Ähnliches gemacht, also bei der ELO. Und die Maßnahme ist ja dagegen gerichtet. Ja, also das ist ja praktisch der Beweis, dass es Deflation gab, weil die Maßnahme jetzt ja kommt. Ja, also dass man da, es ist halt echt schwierig, so einen Pool immer im Gleichgewicht zu halten, weil auch im Internet, da werden Millionen Partien gespielt und wenn da irgendwas in der Formel, in der fünften Stellennahme, Komma nicht stimmt, dann läuft die Zahl nach oben oder unten. Das ist ganz schwierig, dass zum Beispiel im Internet ganz viele spielen sich hoch, hören auf, legen neues Account an? Wie wirkt sich das auf den Pool aus? Das ist eine Sache, die kann kein, die erfasst keine Mathematik ohne weiteres, ja. Und so ist es auch, wie wenn da auf einmal plötzlich ganz viele junge Spieler reinkommen, die eigentlich besser sind als ihre Zahl. Ja, also es ist schwierig, sowas im Zaum zu halten, so ein ganzes DGZ-Pool. Also ja, so,
aber frage ich mal anders, was ist das Problem? Also
ja, nee,
so, 30 Elo-Punkte weniger. Und,
nee, ist klar,
also,
ja.
Also man könnte ja auch andersrum argumentieren, ich meine, wenn du noch weiter zurückgehst, da warst du mit 2,6 Weltklasse-Großmeister.
Ja.
Also so gesehen ist ja auch immer die Frage, welchen Zeitabschnitt betrachtet man. Und es gibt ja durchaus Leute und wahrscheinlich auch nicht ganz so unrecht, die sagen eigentlich, dass man heutzutage mit 2,5 schon Großmeister wird, ist eigentlich ein bisschen, naja, das sollte man eigentlich auf 2,550 oder 2,6 anheben, damit das wirklich nur noch wie früher wirklich die Besten bekommen.
Also da was halt tatsächlich auch so ist, die Leute sind auch tatsächlich besser, weil das ganze Niveau auch insgesamt angezogen hat, ja, also das ist natürlich auch real so, ja, also das ist halt schwierige Dinge, also ja, ich denke, schwierig ist zum Beispiel für Leute, die Titel erreichen wollen oder gerade so, oder die haben einmal die Konkurrenz und dann noch spielen die auf einmal, die wollen was durch FM werden, 2-3 bekommen und spielen auf einmal Leute mit 1900, die eigentlich schon selber FM-Stärke haben und so, die legen dann am Schluss auf. Ich habe erzählt, ich habe in Franketal Turnier gespielt, zwischen die Jahre, ich weiß nicht, 4,5 aus 7 oder so, und ich habe ein ganzes Turnier, hatte ich irgendwie so 5 Ungenauigkeiten und 2 Fehler oder so, ja, in 7 Partien zusammen, ja, das ist keine Seltenheit, dass man das in einer Partie hat, ja. Und die zwei Fehler, die war Partie, die ich gewonnen habe, ja. Also ich meine, und 5 Ungenauigkeiten in 7 Partien, das hat man durchaus in einer Schachpartie, ja. Und da sieht man mal, wie hoch das Niveau, und ich habe irgendwie 30 DWZ verloren, weil das waren Youngster gegen, die habe ich 0-0-0 Partien spielen. Gut, man kann das sagen, da muss man halt irgendwie kompliziertere Eröffnungen spielen, dass da Fehler kommen. Aber das ist halt schon ganz schwierig. Ich wollte nur als Beispiel zeigen, wenn man denkt halt, wenn man keine Fehler macht, macht man nicht so viel falsch. Aber ich hab auch draufgelegt wieder, ja.
Was ja, mich auch wundert. Ja, Johnny, du.
Ich wollte nur kurz sagen, ich meine, es ist halt auch für inzwischen selbst für schwächere Spieler viel einfacher, das Niveau zu heben, einfach durch die unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Ich meine, wie du es vorhin beschrieben hast, ja, vor 30, 40 Jahren, da konntest du nicht einfach mal besser werden. Ne? Das war nicht einfach mal so möglich. Heute Engine anschmeißen, Eröffnung anlegen, Bücher überall, also Informationen ohne Ende. Das ist einfach sozusagen die Lücke kleiner zu machen zu den Profis, ist viel einfacher als früher.
Ja, du spielst heute gegen Leute, die hast du noch auf keinem Turnier gesehen, die haben 10.000 Partien bei League Chess gespielt, ja, die kennen genau. Alle Tricks, ja, die kennen alle Tricks, die kennen alle Eröffnungen, die haben 1.500, denkst du, die sind komplett ausgebildete Vereinsspieler oder so, ja, also und die haben noch DWZ-Index 1 oder 2 oder so, die haben gerade angefangen oder so, ja, das ist irgendwie völlig irre, ja, also ich bin eigentlich froh, dass ich im hohen Alter jetzt irgendwie mein Schäfchen trocken habe, dass ich das noch erreicht habe, was ging. Also ich habe mit, da war schon fast 40, wo ich CM geworden bin, 39 oder so. Ich war mal dran gewesen 2002, als der Titel da eingeführt wurde, war ich nah dran, aber da bin ich schon mal ein ganz Stück nach unten. Eigentlich habe ich das Projekt schon abgeschrieben, aber irgendwie habe ich es dann doch noch hinbekommen und ich glaube, ich werde es heute nur mal schaffen. Ja? Also auch wenn ich... Ja, Johnny ist ja optimistisch, also wenn er ein halb Jahr mal nur Schach macht, wird er GM sofort und so, kein Problem. Ich glaube, ja.
2 Jahre, aber okay.
Okay, alles klar, ja. Ich habe mal ein bisschen ich traue dir es im Halbjahr zu, ja. Aber ich bin mir heute sicher, dass keine Macht der Welt wird mich in meinem Alter noch, glaube ich, nochmal, würde ich nochmal CM werden oder so. Die Leute fragen mich immer, und wann wirst du FM so? Also, ich bin froh, dass ich das habe, was ich habe, ja. Also es ja. Es ist realistischer, weil im Alter wird man auch ein bisschen realistischer. Es ist einfach, einfach realistisch, ja. Dass ich das nicht mehr schaffen würde. Ja.
Prima, ja. Wir sind schon über der Zeit. Deswegen würde ich sagen, machen wir da den Knopf dran. Markus, vielen Dank für deine Einblicke in dein Wirken als Moderator und als Tschechisch-Spezialist und über alles andere, was wir sonst noch gesprochen haben. Johnny, dir auch alles Gute. Wir sehen uns und hören uns bestimmt in den nächsten Tagen in irgendeiner Funktion. Und ja, dann würde ich sagen, Markus, du hast das letzte Wort und dann wünsche ich schon mal schönen Abend.
Gut. Nee, ich habe mich gefreut, dass ich dabei sein konnte. Ja, dann würde ich auch sagen, let's call it a day. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, dann bis bald. Das mit dem Abo machen wir, Johnny, versprochen. Ich bin groß Indianer Ehrenwort. Ja, machen wir, ja. Nee, und ansonsten, wie gesagt, laufen wir uns ja, denke ich, irgendwie immer mal wieder über den Weg. Weil ich poste ja manchmal auch in der Chess Tigers Gruppe was bei Facebook.
In der Facebook-Gruppe, irgendwie, genau.
Irgendwie verlieren wir uns nicht aus der Auge. Und ja, genau. Ich freue mich. Schönen Abend noch alle und danke für die Einladung.
Danke dir, Markus. Vielen, vielen Dank.
Bis dann. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.